Ich habe mir die Welt erklären lassen. Und da gibt es in Österreich genau einen, der prädestiniert ist dafür, nämlich den Andreas Sator. Der hat mit seinem Podcast Erklär mir die Welt gezeigt, wie man mit Authentizität weit kommen kann und ist heute wahrscheinlich der erfolgreichste Podcaster in Österreich. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, was er tut, damit seine Podcast-Gespräche authentisch bleiben, wie er seine Themen auswählt und wie er letztendlich trotz des ganzen Erfolgs bei sich bleibt.
Herzlich willkommen beim AAA-Podcast. Authentisch, anziehend, attraktiv. Dein Podcast für authentische digitale Kommunikation im Business. Und hier ist dein Host, Daniel Friesenecker.
Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des AAA-Podcast von TheAngryTeddy.com. Freut mich sehr, dass du wieder dabei bist. Die Fördertöpfe füllen sich wieder. Wie jedes Jahr im Frühjahr geht's los für oberösterreichische Wirtschaftskammermitglieder, und das sind eh fast alle, gibt's zwei Förderungen. Eine, die bereits aktiv ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, Erfolg plus eine Beratungsförderung, wo du 50% Retour bekommst von maximal 1.500 Euro für Beratungen rund ums Thema Digitalisierung. Wenn du mit mir was tun willst, dann ist natürlich das ganze Thema digitales Business, Social Media und Podcast Marketing aufgelegt. Und Digital Starter 23 kommt wieder. Da gibt es 4.000 Euro Förderung im Basispaket zu holen mit entsprechenden Upgrades in Richtung IT-Security und Nachhaltigkeit. Lasst sich das dann auch bis auf 10.000 Euro ausweiten. Ja, jede Menge Unterstützung für Unternehmen, die sich im digitalen Dschungel ein bisschen weiter orientieren möchten. Wenn du Fragen dazu hast, theangryteddy.com/Förderungen, dort findest du alles. Ansonsten ruf mich gern an, dann quatschen wir drüber. Das Shoutout in dieser Folge geht an den Günter Lechner und seinen Erfolgsglück-Podcast. Ich durfte dort zu Gast sein, war recht lustig, weil zu Gast war ich in meinem eigenen Studio, wir haben bei mir aufgenommen, und den Günther habe ich damals im Gründerprogramm kennengelernt, wie wir beide unsere Businesses aufgezogen haben. Ja, mittlerweile auch fast 7 Jahre her oder mehr als 7 Jahre, und seither sind wir eigentlich immer in Kontakt, und er hat eben in seinem Podcast immer wieder verschiedenste Menschen zu Gast, die in irgendeiner Art und Weise inspirieren, Gedanken haben, rund um Erfolg, rund um Glück, rund um was bedeutet glücklich sein, hat mal was ganz was anderes an sich, als was ihr sonst hier zu hören bekommt, und freut mich natürlich, dass er da an mich gedacht hat, habt da auch ehrlicherweise tief blicken lassen in Dinge, die da in mir in den letzten Jahren so gewachsen und gekeimt sind. Das heißt, wer da mal so abseits der inhaltlichen Themen was hören möchte, horcht's rein beim Erfolgglück-Podcast, dass ich's rausbringe. Heute werden wir ein bisschen selbstreferenziell, aber wenn es News sind, sind es News. YouTube testet Podcasts. Endlich tut sich was. Wir warten ja seit über einem Jahr, dass sich da irgendwie was bewegt, nachdem ja da ein bisschen Präsentationen geleakt wurden im letzten Jahr. Und ich habe ein YouTube-Video dazu aufgenommen, wo ich so alles zusammengetragen habe, was im Moment so rumgeistert zum Thema. Und es macht uns natürlich die Podcast-Welt ein bisschen größer, wenn YouTube jetzt anfängt, auch wirklich Podcasts eben zu bringen. Es wird gemunkelt, dass RSS-Feeds einpflegbar sein sollen. Aktuell alles noch im Testen, auch nicht breit verfügbar. Mal schauen, wie es weitergeht, aber wer sich da interessiert, schaut doch mal auf den YouTube-Channel von TheAngryTeddy.com. Dort findet ihr ein Video dazu und spannende Zeiten, in denen wir im Moment leben. Ja, und dann halte ich uns eigentlich gar nicht mehr lang auf. Andreas Sator und ich haben gequatscht, und das ist dabei rausgekommen. Viel Spaß dabei.
Lust auf How-To-Inputs, die in der Praxis auch anwendbar sind? Kennst du schon den YouTube-Channel von TheAngryTeddy.com? Jetzt abonnieren unter youtube.theangryteddy.com.
Ja, ich hätte zwar vorgehabt, wieder mehr rauszufahren. In dem Fall habe ich mir jetzt ehrlicherweise den Weg nach Wien gespart. Und wir sind virtuell miteinander verbunden. Der Andreas Sator hat es zu mir in den Teddy-Podcast geschafft. Servus, hallo.
Hallo, Christi.
Es freut mich voll, dass du da bist und dass wir uns auch so ein bisschen unterhalten können über das, was du so machst und was du so tust. Du bist einer der erfolgreichsten, wenn nicht der erfolgreichste Podcaster im Lande. Hast verschiedene Projekte, das bekannteste mit Erklär mir die Welt ist ja auch ausgezeichnet, immer wieder gut besprochen. Aktuell hast du mit Sonne und Stahl nur was zum Thema Klima und Natur auf Lager und wohl schon ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich habe in der Vorbereitung gesehen, es gab da mal noch den Nachfrage-Podcast, wo du einen Interview-Podcast gemacht hast. Also du bist kein Newbie.
Ja.
Wieso Podcast?
Also als Journalist kämpft man immer wieder damit, dass die Aufmerksamkeitsspanne von LeserInnen oder ZuseherInnen nicht besonders groß ist. Und I don't judge, weil ist bei mir genauso. Aber wenn man jetzt, so wie ich, am liebsten digital publiziert, dann weiß man halt, dass die wenigsten Menschen länger als eine Minute 30 auf einem Artikel zum Beispiel bleiben. Mhm. Und darum haben mich Podcasts immer schon sehr interessiert, weil ich da aus Amerika gesehen und drüber gelesen habe, dass es dort auch anders geht und dass es da teilweise stundenlange Gespräche, Interviews oder auch Erzählformate gibt, wo die Leute wirklich dranbleiben, aus dem einfachen Grund, weil sie halt nicht irgendwo vor dem Computer sitzen meistens, wenn sie das hören, sondern weil sie, keine Ahnung, gerade die Wohnung saugen und da ist man nicht so schnell weg und das finde ich einfach journalistisch extrem interessant, weil ich glaube, ein Problem unserer Zeit ist, dass man uns über jeden Tag über ein anderes Thema den Kopf einschlagen auf sozialen Medien und ich das Gefühl habe, dass es wichtig ist, dass wir wieder ein bisschen ruhiger miteinander reden, uns zuhören, ausreden lassen, versuchen, andere Menschen mit anderen Weltanschauungen zu verstehen. Und ich finde da Podcasts eine coole Möglichkeit, da wieder ein bisschen einen langsameren Diskurs hinzukriegen. Und außerdem höre ich es einfach schon sehr lange gern und finde es einfach immer schon geil, selber Dinge auszuprobieren, für die man, wenn man jetzt diese lange historische Bogen spannt, für die man jetzt keine Druckerpresse braucht oder auch keinen großen TV-Sender mit tollen Kameras, sondern ich einfach bei mir zu Hause in meiner Wohnung sitze und da Podcasts in die Welt hinaus posaunen kann. Also das ist mir von Grund auf einfach auch sympathisch.
Jetzt bist ja du kein ausgebildeter Sprecher. Also du bist hast ja jetzt nicht diesen Radioanspruch. Gleichzeitig hast du einen journalistischen Anspruch, bist auch so unterwegs. Inwiefern ist es dir wichtig, auch jetzt in deinen Interviews, die ja auch durchaus Länge haben, also wir reden da ja nicht von der geschwinden 10-Minuten-Input-Geschichte, wo man halt irgendwie Namen durchdrischt, sondern du sitzt ja und für mich hat es den Eindruck, ihr würdet da wirklich Gespräche führen. Wie wichtig ist da, dass das auch wirklich rüberkommt und gleich im Anschluss ist das auch letztendlich der Erfolgsfaktor dafür, dass das alles so gut funktioniert, was du machst?
Also ich habe mir zu Beginn überlegt, welche Emotion soll mein Podcast bei den Menschen auslösen? Also wie sollen die sich fühlen, wenn sie das hören? Weil das gerade bei, also wenn man jetzt die Zeitung liest, dann hat man auch manchmal die Emotion Wut. Aber das macht nicht so viel mit einem, wie wenn man jetzt eine halbe Stunde lang zwei Menschen oder uns jetzt beim Reden zuhört. Also über die Stimme kriegt man mit, ob ich mich jetzt wohlfühle, ob ich angespannt bin, ob es mir vielleicht nicht gut geht oder ich super happy bin. Also wir transportieren so viel Emotionen durch die Stimme. Und darum habe ich mir von Beginn an gedacht, ich nehme bei mir im Wohnzimmer auf. Es war zuerst noch in meiner WG, wo ich meine Mitbewohner immer in die Zimmer gesperrt habe, wenn die Gäste gekommen sind, wie der Heinz Fischer zum Beispiel.
Das also war der Heinz Fischer ist bei dir im Wohnzimmer gesessen?
Genau, in der WG, ja.
Cool.
Das war ziemlich cool, ja. Und also das ist mir einfach wichtig, dass und das zeichnet Podcasts idealerweise auch aus im Vergleich zu Radio. Wenn man fürs Radio sprechen lernt, dann lernt man so klar und deutlich und langsam zu sprechen, dass das überhaupt nichts mehr mit einem normalen menschlichen Gespräch zu tun hat. Und das ist gut fürs Radio, weil das hört man anders wie ein Podcast. Aber ein Podcast ist idealerweise, kriegt man gar nicht mit, dass das jetzt ein produziertes Gespräch ist, sondern idealerweise schafft man oder versuche ich zu schaffen eine Atmosphäre, wo die Leute vergessen, dass da ein Mikro steht und die sich einfach mit mir unterhalten. Und bei mir im Wohnzimmer gibt es halt vorher einen Kaffee und dann schaut man mal aus dem Balkon und dann plaudert man ein bisschen. Und weil das ist oft so, das habe ich gemerkt, auch früher vom Standard bei Interviews, dass oft die ersten 10, 15 Minuten, die braucht man zum Kennenlernen, warm werden. Und wenn man mit den Leuten vorher schon ein bisschen plaudert und denen vielleicht auch den Respekt nimmt vor dem Ganzen und die merken, hey, da will man eh nichts Böses, der will ja nur mit mir reden, dann ändert das irgendwie was am Gesprächsfluss. Und ja, also das ist mir sehr wichtig, da irgendwie eine coole Atmosphäre zu schaffen, wo sich die Leute wohlfühlen.
Das kann ich nur bestätigen. Ich meine, du kennst jetzt natürlich da meine Räumlichkeiten nicht. Für euch Hörer, wir sind visuell miteinander verbunden, also wir hören uns nicht nur gegenseitig, aber ich habe tatsächlich bei mir einen Besprechungstisch rausgehaut und habe da hinten jetzt Couchen stehen und so ein bisschen Wohnzimmerambiente. Nämlich genau deswegen, und das machen die Kinder, was du jetzt auch beschrieben hast, seitdem werden tatsächlich die Sendungen anders. Und auch wenn ich für Kunden arbeite, merkt man einfach die Entspannen und dann geht's einfach auch besser. Ist das auch der Grund, warum du einfach auch mehr in die Tiefe kommst? Weil die Leute halt einfach entspannter sind und sich vielleicht da auch ein bisschen mehr locken lassen?
Ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Ansonsten versuche ich einfach, mir auch immer Zeit zu nehmen. Also es ist eh teilweise ein bisschen ausgeartet. Ich versuche es jetzt irgendwie stärker zu trennen in einerseits längere Episoden, die ich Deep Dives nenne, und meine klassischen Episoden versuche ich wieder, dass die 30, 40 Minuten dauern. Mhm. Weil das war jetzt dann teilweise schon bei 2 Stunden. Und ja, also ich versuche halt viele Leute zu erreichen und dann irgendwann beschränkt man sich halt auf eine ganz kleine Nische, die bereit ist, so viel Zeit reinzustecken. Aber ich glaube auch, warum es bei mir dann öfter in die Tiefe geht, ist, weil ich mich selber einfach extrem dafür interessiere, was die Leute zu sagen haben, mich immer gut vorbereite, ständig Bücher lese und ich mit Erklär mir die Welt mir ein Format geschaffen habe. Und jetzt auch mit meinem neuen Podcast Sonne und Stahl, wo ich genau die Themen, die mich interessieren, behandle, Leute einlade, die ich gerne kennenlernen möchte. Und dann ist es auch deutlich einfacher, ein gutes Gespräch zu führen, wie wenn ich jetzt über, ich weiß nicht, Verbrennungsmotoren reden müsste, wo ich leider wenig Ahnung davon habe.
Jetzt, ich kenne das ja auch. Bei mir sind es in der Vergangenheit hauptsächlich Experteninterviews gewesen. Ich bin natürlich irgendwie so in der Blase drinnen gewesen. Und so ein Buch ist halt dann auch ein bisschen Aufwand zu lesen in der Vorbereitung. Wie viel geht denn rein bei dir also an Zeit, um eben genau so ein Gespräch vorzubereiten? Weil ich merke, ich bin immer so im Spannungsfeld zwischen, ja, ich möchte mich auseinandersetzen, aber irgendwie soll das zeitlich laufen. Ich bin finanziell, also ich verdiene gar nichts mit meinem Podcast. Es ist ehrlicherweise ein Promotion-Tool für mich, das ich halt seit Jahren nutze. Da sind wir ein bisschen unterschiedlich gelagert in dem, was auch ein bisschen Zielsetzung ist von dem Ganzen. Aber wie viel Zeit kannst du dir auch realistisch nehmen?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Ich habe den Luxus, seit letztem Jahr eine Mitarbeiterin zu haben, die Valentina Pfadtner, die für mich auch sehr viel recherchiert, die mir Themendossiers anlegt, die über Gäste recherchiert. Also was haben die in der Vergangenheit zu dem Thema gesagt, über das wir jetzt heute sprechen wollen? Die hört sich auch Podcasts an, bei denen die Leute schon zu Gast waren. Also das ist eine extreme Hilfe. Und ohne der Valentina wäre es zum Beispiel jetzt unmöglich, einen zweiten Podcast zu machen. Also es wird sich hinten und vorne nicht ausgehen. Und ansonsten versuche ich so, also meine ganze journalistische Arbeit ist eigentlich, also ich versuche das aus einem Guss zu machen. Mich interessieren Themen, zum Beispiel das letzte halbe, dreiviertel Jahr Landwirtschaft, Ernährung, das Jahr davor viel zu Mobilität, PKW-Verkehr, Radverkehr etc. Also mich beschäftigen Themen. Dann lese ich dazu, treffe Leute, fahre irgendwo herum und schaue mir Projekte an. Und daraus entstehen dann Artikel, die ich schreibe, Podcasts, die ich produziere, idealerweise auch Bücher, und dann mache ich Vorträge dazu. Also ich versuche irgendwie immer aus einer Recherche viele verschiedene Beitragsformen und auf Plattformen auszuspielen, weil sonst wird es unmöglich. Und bei Erklär mir die Welt ist es unterschiedlich. Es gibt Folgen, wo ich mich schon gut auskenne, wo ich mich eine halbe Stunde vorbereite und dann weiß, dass ich ein gutes Gespräch führen kann. Es gibt Themen, wo ich mich überhaupt nicht auskenne, wo ich vorher zwei Bücher lesen muss und mich dann, wenn ich zwei Wochen vorbereite. Also es ist sehr unterschiedlich, ja.
Jetzt machst du ja auch was, was du nicht machen müsstest. Du veröffentlichst die Einnahmen, man kann bei dir auf deiner Webseite nachschauen und dann hast du aufgeführt, was ist reingekommen mit dem Ganzen. Das müsstest du ja nicht machen. Auf der anderen Seite gibt es ja genug da draußen, die irgendwie ihre Lamborghinis und Luxusuhren und derlei Dinge irgendwie auszustellen und uns erklären, wie man mit digitalem Geschäft irgendwie ein Leben führt, das irgendwie kamerareif ist. Warum? Also ist wegen der Glaubwürdigkeit, willst der Gegenpol sein? Ich hätte ehrlicherweise ein bisschen Hemmungen dazu, jetzt meine Einnahmen als Selbstständiger so komplett offen zu legen.
Ja, also ich verstehe es auch total, warum du das hast, weil geht ja den meisten so, und in Österreich ist Neid auch ein Riesenthema, also man muss sich da manchmal auch dafür rechtfertigen. Oder zum Beispiel, mir haben auch Leute geschrieben, also ich habe letztes Jahr über 100.000 Euro mit Werbung Umsatz gemacht. Und dann schreiben die halt Leute, aber warum bittest du dann trotzdem, dass die Leute für deine Projekte noch unterstützen über so eine Unterstützerplattform? Mhm. Also du begibst, ich finde das auch okay, das zu fragen, aber man begibt sich halt dann auf ein Feld, wo man vielleicht mit Dingen konfrontiert wird, die unschön sind. Bei mir hat das mehrere Gründe. Also einerseits komme ich, also bevor ich Journalist geworden bin, habe ich ganz viele Blogs gelesen und auch selber jahrelang gebloggt. Und ich komme oder bin so groß geworden mit so Internetphänomenen, wo Transparenz ein hohes Gut ist. Und das kombiniert sich dann mit dem, dass ich als Journalist bin. Und normalerweise ist es so, dass man als Journalist mit dem unternehmerischen, geschäftlichen überhaupt nichts zu tun haben möchte. Also irgendwie, also die meisten, jetzt ein bisschen überspitzt, aber viele Journalisten sind stolz drauf, dass sie eigentlich gar nicht wissen, wie sich das Medium finanziert, wie das geht und was so das eigene Gehalt bezahlt. Und wenn man dann, und das hat teilweise auch gute Gründe, weil es einfach gut ist, dass jetzt Journalisten nicht selber Werbeverträge verhandeln, die dann in der Zeitung stehen. weil das Einfluss auf einen nimmt. Aber wenn man dann wie ich Journalist ist, der sich selbstständig macht und halt auch zum Unternehmer wird, habe ich mir überlegt, okay, wie geht das zusammen, um mich auch einfach selber, ich glaube auch selber zu kontrollieren. Ein cooler Journalist hat zu mir mal gesagt, man soll als Journalist nichts machen, wofür man sich schämen würde, wenn das öffentlich wird. Und das fand ich sehr spannend. Natürlich gibt es Dinge, die die eigene Privatsphäre betreffen, aber gerade beim Beruflichen, jedes E-Mail, jeder Auftrag, jede Moderation, jeder Vertrag, wenn der öffentlich geht, soll es nicht peinlich werden für dich. Und das fand ich eigentlich einen wirklich guten Zugang. Und ja, also es ist einfach so ein Versuch, transparent zu sein und den Leuten zu zeigen, wie ich meine Dinge finanziere und denen auch zu zeigen, dass, ja, also die sollen sich einfach selber ein Bild machen. Wenn mich zum Beispiel, also ich hatte schon eine große Automarke als Sponsor bei meinem Podcast, und das kann man sich gerne anschauen und dann kann man sich anschauen, wie in meinem Podcast über Autos geredet wird und dann kann man selber entscheiden, macht der das sauber oder sagt er jetzt, ihr sollt euch alle Autos kaufen von der Marke und legt es nicht als Werbung offen. Ja, also es ist der Versuch, mit einem Problem oder ein Dilemma aufzulösen, das nicht aufzulösen ist, wenn man Journalist und Unternehmer ist, und darum maximale Transparenz. Und wenn ich noch was sagen darf, ich finde einfach, dass in Österreich, mir geht das ein bisschen am Sack, dass keiner drüber redet, wie viel er verdient. Das ist unter Journalistenkollegen so. Dann weißt du, also viele junge Leute und dann oft auch Frauen verdienen die Hälfte von dem, was der Kollege verdient. Und wenn sie wissen würden, was der verdient, dann würden sie wahrscheinlich zum Chef gehen und sagen, okay, das finde ich unfair, ich hätte gerne Gehaltserhöhung. Und auch ansonsten, also es ist bei mir jetzt, es läuft so gut, das ist einfach ein riesiges Privileg. Und warum sollte man da ein Geheimnis draus machen? Ja.
Ja, was mein Gedanke so ein bisschen dazu war, ich meine, auf der einen Seite gibt es da natürlich, du erwähnst das ja selber auch immer wieder und es ist offensichtlich tief in dir drinnen, dieses ganze Thema Transparenz und Aufrichtigkeit. Auf der anderen Seite, das, was du auch als Einleitung jetzt gerade gesagt hast, das Neidthema. Und jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man darauf hinweist, Leute, ich habe da einen sechsstelligen Betrag eingenommen, so setzt sich der zusammen, dass da jetzt nicht nur klatschen kommt. Ich meine, du hast das eh selber angeteasert. Vielleicht auch, dass, ich will jetzt nicht ins Jammern kommen und nicht in den Tonus hineinkommen, wie schlimm nicht alles ist im Social Web. Aber lass uns einmal ein bisschen reinschauen, was passiert denn da so? Weil ein bisschen was erlebt haben wirst ja wohl dazu.
Ja, es ist eigentlich interessant. Also es kommen immer auch ein paar komische Nachrichten, aber der Großteil ist eigentlich geflasht, dass jemand so offen und ehrlich ist, findet das cool. Also der Großteil ist tatsächlich Applaus. Also die Leute finden das einfach super und ich meine, ist jetzt die Frage, wie es weitergeht, weil die Menschen haben halt so beobachtet, ich habe angefangen mit dem Podcasten nie mit dem Ziel, dass ich da jetzt groß Werbung verkaufe. Mhm. Also das war nie die Idee. Also ich hätte nie ahnen können, dass ich, weiß ich nicht, 1,5 Millionen Downloads im Jahr schaffe. Das ist ja absurd und das hat man ja auch nicht nur selbst in der Hand. Und die Leute haben halt mitbekommen, wie irgendwie ein idealistischer Journalist ein Projekt macht, weil er ernsthaft dazu beitragen möchte, die Debatten zu versachlichen und weil er neugierig ist und drum macht einen Wissenspodcast und macht das sympathisch und dann cool, wow, jetzt gibt's da Werbung, jetzt verdient er ein bisschen was und dann, ich kenne jetzt die Beträge nicht mehr im ersten Jahr, also ich habe lange Zeit auch schlechter verdient, als wenn ich einfach einen normalen Angestelltenjob gemacht hätte. Mhm. Das ist irgendwie, da ist es irgendwie sehr sympathisch, das zu sehen, und dann wird es irgendwie immer erfolgreich und wow, jetzt kann er hauptberuflich davon leben. Und jetzt ist es so, da im letzten Jahr, boah, jetzt verdient er einfach saugut Geld. Also so viel Geld, wie ich nie erträumt hätte, dass ich verdiene. Und es ist spannend zu beobachten, wie es dann weitergeht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass der Podcast-Markt und auch der Werbemarkt so gut bleibt. Aber dann werde ich hoffentlich auch die nächsten Jahre viel Geld verdienen. Und da ist dann interessant, weil dann ist es nicht mehr so der kleine idealistische Aufsteiger, sondern dann ist so der Podcast-Unternehmer, der uns vielleicht in die Nase reibt, dass er 100.000 Euro für Werbung kriegt hat. Ich weiß es nicht. Aber gleichzeitig, ich habe mal ein YouTube-Video angeschaut von so einem großen amerikanischen YouTuber, der hat offengelegt, dass er, ich weiß nicht, ich glaube, 1 Million oder so verdient. Mhm. Auf jeden Cent genau, durch welche Kanäle er wo verdient. Oder ich glaube, der verdient noch viel mehr als 1 Million. Und der wird gefeiert dafür, aber der ist halt in Amerika. Und in Amerika ist es cool, wenn du viel Geld verdienst. Mhm. Bei uns versteckt man sich lieber und sagt es keinem, dass man Geld verdient. Ja, also mal schauen.
Nimm das ja genauso so wahr. Also das, aber ich glaube, jeder, der irgendwie so ein bisschen jetzt nicht nur im Angestelltenverhältnis ist, sondern vielleicht auch selber irgendwo noch zusätzliche Quellen hat, was ja nicht mit einem Bild zu tun hat, reich und berühmt und im vollen Überfluss, sondern es sind halt dann einfach verschiedene Einkommensströme, die dann wieder Einkommen ausmachen. Da wird es oft schwierig, auch wenn man unter Kollegen spricht. Ja. Jetzt legst ja du sehr viel von dir offen, also jetzt nicht nur Geld, sondern auch zu deiner Denke, zu deiner Persönlichkeit, zu all dem, was die ausmacht. Und du bist ja auch kein Einsteiger in dem Thema, du machst das ja auch schon eine Zeit lang. Was würdest du anders machen, so rückblickend? Gibt es Dinge, was du denkst, das hätte ich dem Andreas von damals gern mitgeben?
Da musst du mir jetzt kurz Zeit zum Nachdenken geben. Also jetzt, was das Offenlegen betrifft, habe ich das eigentlich noch nie bereut. Ich glaube, was ich anders machen würde, ist, oder ja, es ist ein bisschen witzlos im Nachhinein zu sagen, mit dem heutigen Wissen wäre es damals klüger gewesen, weil damals hatte ich halt das Wissen noch nicht. Aber aus einer Familie kommend, wo keiner auch nur Matura gehabt hat, und wo Sicherheit immer ein großer Faktor war, ist es sicher so gewesen, dass ich so in den letzten Jahren, wo meine Projekte ja schon sehr gut funktioniert haben, und ich aber eigentlich bis vor einem halben Jahr oder bis vor einem Jahr alles selber gemacht habe, jedes E-Mail, alle verschiedenen Social-Media-Kanäle jeden Tag gecheckt, Nachrichten beantwortet, Termine koordiniert, mit Locations gesprochen und. Also wirklich alles selber gemacht, bis auch den ganzen Schnitt, obwohl ich das auch nie gelernt habe, sondern mal irgendwie versucht habe, selber beizubringen. Und da ist es eigentlich schon sehr gut gelaufen und da hätte ich mir auch leisten können, dass ich Dinge delegiere. Aber das war irgendwie, ich habe dem nie getraut. Ich mir dachte, okay, wie wird das jetzt in einem halben Jahr sein? Und irgendwann im letzten Jahr ist dann dieses Gefühl gekommen, okay, ich glaube, dass das nicht kurzes Phänomen ist, sondern dass das jetzt noch auf Zeit gut funktioniert. Und jetzt traue ich mir auch, einem Tontechniker eine fünfstellige Summe zu bezahlen oder eine Mitarbeiterin anzustellen, die man ja idealerweise nicht nach einem halben Jahr wieder kündigen muss, weil man kein Geld hat, um sie zu bezahlen. Also das wäre etwas, was ich mit jetzigem Wissen wahrscheinlich gescheiter gewesen wäre, wenn ich es früher gemacht hätte, weil ich mir viel Stress erspart hätte und weil ich auch mich auf Dinge konzentrieren hätte können, die ich einfach gut kann, so wie ich es jetzt mache. Also Podcasts produzieren, journalistische Sachen. Und die Tontechnik ist bei einem Fachmann viel besser aufgehoben als bei mir. Ja.
Das hört man total oft, weil von, also so dieses, dass man selber dann noch so ein bisschen das Thema hat, naja, traue ich mich drüber und von außen, ich meine, das ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung und ich gebe es zu, ich bin nicht jeden Tag auf all deinen Möglichkeiten mit dir irgendwie in Kontakt zu treten, aber eigentlich hätte ich das Gefühl von außen gehabt, dass das schon viel früher passiert ist, weil es da einfach auch in der Wahrnehmung schon viel, viel früher eben auch genau diesen Erfolg gehabt hast und dass das jetzt erst im letzten Jahr passiert ist, mag jetzt vielleicht nicht unbedingt für meine Recherche sprechen, aber hat mich jetzt gerade so im Gespräch eher ein bisschen überrascht.
Du, wie ist das bei dir? Gibt es Dinge so in deinem Unternehmertum, wo du dir heute denkst, so wäre gescheiter gewesen, hätte ich es anders gemacht?
Naja, bei mir ist auch immer wieder besprochen, meinen Angry Teddy gibt es ja seit 2010 und ist ein nebenbei Blogprojekt gewesen. Und wie ich mich entschlossen habe, mich selbstständig zu machen, wollte ich dann Unternehmensberater sein und mein Unternehmen hatte dann nicht die Angry Teddy Kassen, sondern das war die FriedaCon, Friesenegger Daniel Consulting, und ich habe geglaubt, ich muss auftreten im Sakko und im Hemd, weil so schaut ein Unternehmensberater aus. Das habe ich genau so gelernt, wie ich damals im Konzern war, weil die Herrschaften sind ja bei mir gesessen und wollten mir was verkaufen. Und 2 Jahre drauf bin ich kurz vor dem Burnout gestanden. Und dann habe ich einen Coach gehabt und dann sind wir drauf gekommen, es ist was ganz was anderes. Und die Erkenntnis hätte ich gern früher gehabt. Die hätte geholfen, viel mehr Lockerheit in das Thema einzubringen.
Ja.
Meine tragische Geschichte, genau. vielleicht so zurück zum Inhaltlichen. Du hast das eh vorher gesagt, es gibt Themen, die einerseits muss es dich interessieren. Das spürt man auch durch in all dem, was du tust. Und da musst du mit manchmal auseinandersetzen, anderes hast du schon einen Hintergrund, aber wie kann ich mir so deine Themenplanung vorstellen? Gehst du durch, was würde mich alles interessieren, und dann schreibst du das auf und dann arbeitest du es ab oder folgt es am strategischen Plan oder ist das Lust und Laune?
Also es war lange extrem erratisch, oft auch kurzfristig spontan, shit, ich habe noch keine Folge für nächste Woche. Das hat sich aber dann geändert. Jetzt seit 1,5, 2 Jahren gibt's regelmäßig Werbung im Podcast und teilweise auch wirklich ausgebucht auf Monate. Und dann gibt's halt Verträge, die man einhalten muss. Und dann wär's, also früher war's so, wenn jetzt nächste Woche keine Folge erscheint, dann sind vielleicht die Zuhörerinnen enttäuscht, aber es ist kein großes Drama. Jetzt ist es manchmal so, also wenn ich zum Beispiel krank bin, und dann kann ich eben nicht spontan aufzeichnen, dann habe ich ein Problem, weil sich das mit der Werbung nicht ausgeht. Also das hat mich ein bisschen diszipliniert. Mittlerweile ist nicht mehr so erratisch. Also ich habe so einen langen Episodenplan, wo jetzt, ich glaube, bis April schon alle, also einige sind schon ausgemacht, andere sind schon aufgenommen. Und das Ganze folgt aber noch immer sehr stark Dingen, die mich einfach interessieren. Also ich lese ein Buch, ich lese eine Zeitung, ich rede mit irgendjemandem und frage mich, wie funktioniert das eigentlich? Und dann mache ich halt gleich die Weltfolge dazu. Man in letzter Zeit zum Beispiel öfter dachte, es ist interessant eigentlich, wie Supermärkte gestaltet werden, und weil jetzt so ein Hofer, wo ich öfter war, der schaut jetzt ganz anders aus. Würde mich eigentlich interessieren, warum steht da jetzt nicht mehr Schokolade und Chips beim Eingang, sondern jetzt das Obst. Das wird sich irgendjemand was überlegt haben. Und jetzt suche ich einen Gast, der mir genau sowas erklärt. Und andererseits gibt es einfach viele Zuschriften. Es klingt so wie 20. Jahrhundert viele Nachrichten, die ich kriege, Leute wünschen sich Folgen oder mein Idealszenario, irgendein Student, eine Studentin schreibt mir, der Professor ist so cool, er kann so gut und lustig erzählen, du solltest ihn mal einladen, da kommen dann auf die besten Folgen raus. Und ja, ein Teil ist auch, wir schreiben auch jetzt oft PR-Agenturen, da wir vertreten jemanden, willst du nicht einladen, das ist meistens eh nicht so interessant, aber manchmal dann doch, also jetzt habe ich zum Beispiel im April eine Folge dazu, wie man ein Hotel baut und da haben wir einfach eine PR-Agentur geschrieben, dass die dann coolen Architekten haben und der wird das gerne machen und wenn das, also da fließt dann auch kein Geld. Also es gibt bei mir nie, du zahlst Geld und dafür kommst du in den Podcast. Also das ist völlig ausgeschlossen. Aber das war einfach interessant und dann passt das. Und so stellt sich das circa zusammen. Und es gibt schon ein bisschen so, also ich überlege mir einmal im Jahr, also am Ende des Jahres immer schaue ich, wie war das letzte Jahr und was soll das nächste circa bringen. Und ich versuche dann schon so ein paar inhaltliche Schwerpunkte zu machen. Das ist jetzt zum Beispiel viel so Geopolitik, Ukraine, Russland, was mich interessiert, was auch die Leute extrem interessiert. Und dann zum Beispiel so ein Schwerpunkt zu mentaler Gesundheit, psychische Erkrankungen, psychische Gesundheit, Psychiatrie, Alkoholismus etc. Also ich versuche immer wieder so Schwerpunkte zu haben und das dann unterzubringen. Ja.
Jetzt ist es das, wenn man jetzt über Podcast-Konzept und so weiter, und jetzt komme ich natürlich nicht aus meiner beruflichen Ding so ein bisschen heraus, aber da geht es ja dann auch um Zielgruppen und wir müssen Themen und Durchgängigkeit und so weiter. Das ist ja bei dir so nicht gegeben, weil du bist ja so bunt in den Themen, die du da hast, dass es schwierig ist, jetzt in meinem Kopf da irgendwie jetzt wirklich eine Zielgruppen festzulegen. Sind das einfach wirklich, ist das deine Fanbase, die einfach sagen, das, was der Andreas macht, das ist cool und das gefällt mir und ich pick mir die Dinge raus? Oder ja, was ist das?
Das ist eine extrem gute Frage. Also wie ich erkläre, in die Welt gestartet habe, habe ich vorher auch mit ein paar Leuten aus der Medienbranche oder aus dem Marketing geredet darüber. Und das war die häufigste Kritik daran, wer soll da die Zielgruppe sein? Und ich habe einfach immer gesagt, jeden, den es interessiert, und das ist die schlechteste Antwort, die man geben kann.
Ja, ich würde also schreien davor rennen, wenn ein Kundenprojekt so losgehen würde.
Ja. Und ich glaube, das wird auch heute wahrscheinlich nicht mehr gehen, aber 2018 gab es halt noch nicht so eine Konkurrenz im Podcasting. Also dadurch ist es wirklich extrem bunt und es ist schon so, und ich kenne das auch bei mir selber, bei einem Podcast, den ich schon länger höre und gerne mag, da höre ich mir dann auch Folgen an, wo ich mir zuerst nicht denke, dass mich das interessiert, weil ich dem einfach vertraue, dass der das gut macht. Und das wird schon interessant sein, wenn der die Person eingeladen hat. Und ich glaube, so ist das bei mir mittlerweile auch. Und andererseits sind es einfach so viele bunte Themen und die Folgen werden halt dann auch geteilt mit Freunden und dann ist es sehr unterschiedlich, wie sich auch die HörerInnen zusammensetzen. Ja. Aber jetzt bei meinem neuen Projekt Sonne und Stahl habe ich mir da schon mehr Gedanken drüber gemacht, aber es ist dann auch, es ist bei mir dann irgendwie immer ein bisschen, ich mache, was ich glaube, das gut ist und das wird dann schon passen.
Naja, es gibt da, so wie sich das alles entwickelt, gibt dir ja recht. Also hast offensichtlich ein gutes Gefühl dafür. Apropos Gefühl, gibt's so eine Folge, egal jetzt aus welchen der Podcasts, die da irgendwie so ganz besonders am Herzen liegt, wo einfach bei dir was passiert ist, was auch immer das sein mag?
Da gibt's einige, zum Beispiel Robert Tata, der war 4 Jahre lang obdachlos in Wien und gibt mittlerweile Führungen in Wien, wo er Gruppen erklärt, okay, wie funktioniert das, wenn man keine Bleibe hat, wo isst man da, wo wäscht man sich, wo schläft man, wie ist so der Umgang mit anderen Obdachlosen. Also das war eine Geschichte, also da ist mir echt die Luft weggeblieben, das war richtig arg, vor allem auch weil es mich so zum Nachdenken gebracht hat, wie ich eigentlich selber im Alltag mit Menschen umgehe, die jetzt im Park liegen. Mhm. Und ich glaube, so geht es uns ja allen, dass man dann oft eher unangenehm wegschaut und vorbeigeht und man will es ja auch nicht falsch machen. Und der hat mir gesagt, dass das Schlimmste eigentlich daran war, nicht, dass er jetzt im Freien geschlafen hat, sondern dass er quasi völlig ignoriert worden ist von allen Menschen. Also dass man quasi so du, und ich glaube eh, das ist nicht böse gemeint, sondern man ist überfordert und man denkt, man möchte jetzt die Person, das ist ja irgendwie auch, keine Ahnung, ihr Schlafzimmer quasi, dann die Parkbank und man schaut ja auch nicht ins Schlafzimmer von irgendwem beim Haus rein. Und irgendwie ist man unangenehm berührt und das fand ich so spannend, weil es mich auch irgendwie aufgerüttelt hat, um nachzudenken, okay, vielleicht ist viel gescheiter, wie einfach hinzuschauen, vielleicht einmal Hallo zu sagen oder wenn es sich ergibt, mit der Person ein bisschen zu plaudern oder so. Und so gab es ein paar Folgen auch von der Lucia Heilmann, die erzählt hat, von der Nazi-Zeit in Wien und wie sie sich da versteckt hat in einer Werkstatt. Also da gibt es ein paar so persönliche Geschichten, die bei der, das war, glaube ich, eine der wenigen Folgen, wo ich wirklich auch selber zum Weinen angefangen habe, weil was die erzählt hat, das packst du einfach nicht.
Okay, also ist auch da geht ganz schön in die Tiefe mit den Themen. Versuche jetzt gerade irgendwie da einen positiven Abschluss zu finden, weil das jetzt natürlich eine ganz harte Grätsche ist, die ich da machen muss. Ein Thema, und du weißt es genauso wenig wie alle anderen, aber jetzt hat sich ja Podcasten deutlich weiterentwickelt. Man hat es gesehen, schon vor Corona und über Corona, die Schwemme ist ja riesig von dem, was daherkommt. Wird es besser? Wird es einfach mehr? Und die Leute probieren einfach mehr aus. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen mir durchgeschaut, auch bei den Ö3 Podcast Awards. Was da so daherkommt, das hat ja jetzt nicht unbedingt alles Lehrbuchcharakter, was dann auch in die solchen Rankings vorn ist. Hab selber im Moment so keinen Eindruck dazu, aber was ist dein Gefühl? Steigt die Qualität oder wird es einfach mehr Angebot?
Schwierig so allgemein zu sagen. Also es gibt auf jeden Fall immer wieder extrem gute, gut gemachte, gut recherchierte Podcasts, die ich super finde. Es gibt aber auch ganz viel Bullshit und das ist irgendwie auch okay, weil also früher habe ich Podcasts eine kleine Nische waren für Menschen, die es sehr interessiert. Da es gehört irgendwie einfach dazu, wenn dann eine breite Masse da aufspringt und quasi, und das Schöne daran ist ja auch, dass jeder das machen kann, einfach mit seinem Handy zu Hause, wenn man Bock hat. Und also quasi so ein basisdemokratisches Medium. Und wenn jeder was in ein Mikro reinsprechen kann, dann ist klar, dass da nicht immer alles super produziert und auch, die meisten Menschen, du und ich genauso, wir haben einen kleinen Bereich, wo wir uns gut auskennen und beim Großteil der Dinge haben wir maximal eine mittelmäßig interessante Meinung und meistens kennen wir uns überhaupt nicht damit aus. Und wenn jetzt irgendwie Millionen Leute in ein Mikro reinreden, dass da nicht immer das Beste rauskommt, ist irgendwie klar, aber das ist auch okay und das darf auch sein, meiner Meinung nach. Und allgemein beobachte ich halt schon, dass es eine gewisse Sättigung gibt. Also es war lange so ein Medium, das ist extrem gewachsen. Mhm. Viele neue Menschen sind dazugekommen. Ich glaube nicht, dass das zwingendermaßen jetzt schon aufhört, aber so dieser große, also jeder, der in unserem Alter und jünger ist, der hat schon mal davon gehört und der hat schon mal reingeschaut und der hat einen Podcast entdeckt oder eben auch nicht, der ihr oder ihm gefällt. Und das ist aber, da gibt es diesen schönen Spruch vom Ira Glass, der This American Life macht, den Podcast, Und der hat so gesagt, there's always room for another good restaurant in town. Also es gibt schon extrem viele Restaurants, aber wenn man ein geiles Konzept hat, geiles Essen oder irgendeine coole Show abzieht, dann interessiert es die Leute, weil die wollen einmal was Neues probieren. Und genauso ist bei Podcasts. Es gibt extrem viele, Konkurrenz ist groß, aber wenn du eine coole Idee hast, irgendwie ein Schmäh oder was besonders Interessantes, Neues machst, dann haben die Leute immer Lust, sowas auszuprobieren.
Sehr versöhnliche, abschließende Worte. Du, Andreas, es hat mich voll gefreut, dass wir uns kennengelernt haben, weil unser Vorgespräch, liebe Hörer, hat, glaube ich, 3 Minuten gedauert und ihr habt unsere erste Begegnung praktisch komplett live mitgekriegt. Danke, dass du da warst. Danke, dass du mir Einblick gegeben hast und ich hoffe, wir sehen uns auch bald mal in echt.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Ja, und wie gewohnt gibt es zum Schluss noch einen Quick Win. Und wie könnte es anders sein? Es hat sich ja gut etabliert, dass irgendwas rund ums Thema künstliche Intelligenz hier in der Folge vorkommen muss. Playgroundai.com. Viele von euch werden Midjourney kennen, eben ein Tool, mit dem ich über Prompts mir von der künstlichen Intelligenz Bilder erstellen lassen kann. Playgroundai.com macht dasselbe. Allerdings gibt es 1000 Bilder am Tag kostenlos. Die Ergebnisse sind nahe dran an dem, was Midjourney auch abliefert. Das heißt, wer da ein bisschen üben und spielen möchte, wie man da ordentliche Prompts unterbringt, da reinschauen. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.
Na, hat dir diese Episode eine Idee oder Inspiration geschenkt? Hinterlasse jetzt eine 5-Sterne-Bewertung und unterstütze damit den AAA-Podcast. Mehr Informationen und vertiefende Blogartikel findest du unter theangryteddy.com.